Ja, eigentlich ist unsere Stammbeiz ja zu heute, wegen der Länderspielpause. Aber irgendwie habe ich gleich Durst. Ach komm, ich gehe mal schauen. Vielleicht höckelt ja auch noch der Adi irgendwo im Zeug umeinander. Ja, schau da höckelt er ja.
Hallo.
Ja, hast du auch lange Zeit gehabt nach dem Fußball in dem Fall? Ist dir auch schon fast langweilig geworden?
Ja, voll. Ich habe zwar viel Fußball geschaut, zwar nicht so hochstehend wie auch schon, aber ich muss sagen, ich habe mehr Fußball geschaut, als ich erwartet habe in der Nazi-Pause.
Ja, und darum hockst du jetzt auch wieder hier, der Stammbeiz.
Genau.
Und ja, wir haben gleich etwas zu erzählen, würde ich sagen.
Ja, schnurren können wir immer, ja.
Richtig. Und etwas mitgebracht hast du in dem Fall auch.
Ja, ich hatte gedacht, wenn du mich da schon in einer Nazi-Pause willst, an den Stammtisch zwingen da, dann komme ich doch gerne auch mit etwas, was thematisch passt. Und ich habe ein Mitbringsel, das eben in die EM-Quali reinpasst. Da hat ja, ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, wann das war, hat Liechtenstein gegen in Lissabon gespielt, also gegen Portugal gespielt. Und ich habe einfach nur so etwas Lustiges mitgebracht. Es ist 0,1% von der liechtensteinischen Bevölkerung ist in dem Stadion anwesend gewesen. Dann habe ich so gedacht, okay, keine Ahnung, wie viel das die haben. Und bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen eigentlich von den Liechtensteiner, weil sie hätten es locker sollen schaffen, dass sie 1% von der Bevölkerung dort hinbringen, weil sie haben 40'000 Leute in ihrem Land und es sind tatsächlich 40 Leute an das Spiel gegangen.
Gegen wer?
Gegen Portugal. Und ja, ich habe irgendwie so gedacht, es hat am Anfang nach viel getönt, weil in der Schweiz wären es ja 8'000 Auswärtsfans. Das ist ja, ja, da bräuchte es ein bisschen etwas, dass dann 0,1% von der Schweiz irgendwie an einem Fußballspiel wäre. Aber ja, ich bin guter Hoffnung, dass Liechtenstein das vielleicht auf 1% aufschafft, wenn sie mal 400 Leute an ein Fußballspiel bringen würde, fände ich das recht geil, weil einfach 1% vom ganzen Land unterwegs ist.
Ja, stolz. Könnte man von einer stolzen Anzahl reden, ja?
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich bin auch nicht so wahnsinnig kreativ gewesen und habe etwas mitgebracht, was mit der EM-Qualifikation zu tun hat.
Schön.
Und ja, und zwar ist da ein Rekord gefallen am Wochenende. Dino Zoff hat 40 Jahre lang den Altersrekord gehabt vom ältesten Spieler, der je in einer EM-Qualifikation eingesetzt worden ist. Ich weiss nicht genau, wie alt das er war, aber 40, 42, auf jeden Fall hat er einen Rekord mega lang gehabt. Und jetzt ist der am Wochenende ist der zweimal gebrochen worden.
Oh wow.
Einer von einem so einem unbedeutenden schwedischen Fußballer namens Zlatan Ibrahimovic und das andere eben der Fußballlegende Lee Casciero von Gibraltar. Sensationell.
Ja, also, okay. Chapeau, wir sind beide ja noch nicht in dem Alter. Ich würde mir jetzt das nicht mehr so zutrauen auf dem Niveau.
Hallo, ich würde schon noch. Doch,
aber eben, ich weiss, du bist natürlich dort noch ein bisschen
fitter. Also ich weiss nicht, ob es für Gibraltar noch länger wird, aber...
Ich glaube schon. Also es würde vielleicht noch... Ich würde dir das zutrauen, ehrlich gesagt. Müsstest du mal über einen Pass dort nachfragen.
Was aber das Erstaunliche ist an dieser ganzen Geschichte, ist, dass Zlatan Ibrahimovic und der Lee Casciero beides... Feldspieler sind.
Ja, voll.
Und die noch zu Goalie gsi ist.
Eindrücklich, ja.
Dass die noch mögen. Der eine hat 80 Minuten gespielt, soweit man ist, glaube ich, für Gibraltar. Und Zlatan ist für die letzten 5 Minuten eingewechselt worden. Ja. Aber eben, in dem Alter, Chapeau.
Ja, wirklich Chapeau, ja. Ja, unser Thema geht ja auch um die EM-Quali, oder? Wir haben uns ja überlegt, was nehmen wir als Thema, wenn die ganze Liga in der Pause ist, in der Nazi-Pause. Und haben dann einfach mal als Anlass genommen, das aktuelle Team von der Schweizer Nazi zu beleuchten, dort kurz rasch die einzelnen Positionen durchzugehen, wer ist jetzt auch nominiert gewesen, was wir dort dann ein bisschen davon denken. Weil ich glaube, man kann sich freuen, wenn im 24. die WM sehr nahe bei uns stattfinden wird. Ich habe grosse Hoffnungen. ehrlich gesagt hat mich das jetzt, packt mich jetzt die Quali nicht so, weil gefühlt sich jeder qualifiziert irgendwie, aber du, ich bin gespannt und wir haben einfach auch ein geiles Team, wo sich irgendwie auch mal lohnt, darüber zu reden, weil das können wir eigentlich fast nie, weil wir haben eigentlich andere Themen in unserem Podcast hauptsächlich.
Ja, definitiv. Und das hat ja für gut losgegangen jetzt in dieser EM-Quali.
Sehr gut losgegangen.
Es war sehr trostlos gewesen, zum Zuschauen.
Ja.
Zuhören hätte man ja fast nicht können, weil, ja, ich kann mich wieder ein bisschen zurück an die Corona-Zeiten erinnern. Mit Schaudern in einem leeren Stadion.
Ja, ja. Und, ja, jetzt bei der Aufnahme spielt dann morgen die Schweiz noch gegen Israel. Eben, wenn man jetzt auf die Gruppe schaut, ist jetzt nicht die Hammergruppe, aber ist sicher vielleicht auch gut, um die ein oder andere Sachen auszutesten. Und das ist vielleicht auch gerade ein gutes Stichwort, denn, weil es gibt gewisse Positionen, wo man sicher wieder mal ein bisschen schauen muss. Wer gibt es da hinter den Stammspieler? Aber wir fangen mal, glaub, mit unserer Parade-Position an. Und das ist ganz hinten im Goal. Und ja, wenn man jetzt da anschaut mit Jan Sommer, Gregor Kobel, der jetzt ausgefallen ist, Jonas Somlin und Jeremy Frick, der nachnominiert worden ist.
Philipp Köhn wäre ja noch.
Philipp Köhn wäre jemand, genau. Yvonne Mogu wäre ja vielleicht auch noch irgendwie so im Erweiterten. Also da hat man schon noch einiges in der Hinterhand. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich unbestritten, wenn der Sommer wahrscheinlich das Jahr noch gesund übersteht und vielleicht nächstes Jahr nicht nur auf der Bank in Bayern hockt, in München hockt, dann wird er wahrscheinlich auch an dieser, durch die ganze Quali spielen und wahrscheinlich auch die EM spielen. Und nachher gehört wahrscheinlich die Zukunft am Gregor Kobel, könnte ich mir vorstellen. Oder hast du da einen anderen Tipp?
Nein, also schwierig, da irgendwie etwas anderes zu sagen oder etwas anderes zu tippen. Ja, und ich glaube, auf dieser Position wird es auch in den nächsten 15, 20 Jahren nicht das Problem geben.
Ja, vielleicht kann man da auch noch rasch verlinken zu unserer Special-Folge mit dem Fox, mit dem Patrick Folletti. Ja, sehr eine coole Folge gewesen, hätte sehr viel können erzählen und eben, wie du gesagt hast, da müssen wir, glaube ich, nicht Angst haben. Dann gehen wir mal auf die Aussenverteidiger-Position. Da hat es ja im Vorfeld von der letzten WM, die da irgendwie stattgefunden hat, anscheinend, hat es ja Diskussionen gegeben, ob man da nicht hat müssen mehr Spieler mitnehmen. Und man hat dann plötzlich auch gemerkt, ja, so viel gibt es vielleicht gar nicht, rechts und links. Und jetzt gehen wir mal zu den Aussenverteidigern. Ich habe jetzt da die aktuellen Nominierten, ist der Lang, der Lotomba, Rodriguez, Widmer, aber auch ein Neuling mit dem Dominik Schmid.
Ja, hat er reagiert, oder? Finde ich.
Genau, finde ich schön.
Dass man auf dieser Position einem neuen Leuten mal eine Chance gibt, sich aufzuzeigen. Und dann macht es bei GC nicht schlecht.
Ja. Ja.
Und ich glaube, sonst aber so wirklich krachermässiges gibt es auf dieser Position halt momentan einfach auch nicht. Und das ist halt eine Position, wo allgemein auch grössere Nationen extrem Mühe haben. Wenn ich ein bisschen an Deutschland denke, was die schon ausprobiert haben, auf links und auf rechts. Ja, schwierig. Eine Position, wenn man sie gut besetzt, die extrem wichtig kann sein.
Ja. Kann ich jetzt eben auch sagen, weil man sieht eigentlich im modernen Fußball, dass die sehr, sehr offensiv kann sein, aber trotzdem, also einfach extrem viel muss laufen, auch Spielauslösung kann machen und ohne jetzt jemandem zu nahe treten, ich glaube, mit dem Lang und dem Rodriguez ist auf lange Sicht das Problem nicht gelöst. Ich glaube, ihre Aufgaben können sie erledigen. Man hat jetzt da eben mit dem Schmid einen mitgenommen, der sicher spielstärker ist.
Steffen seine Position, wie er eindrücklich bewiesen hat, klar weiter vorne, der ist auch kein Außenverteidiger.
Nein, das wäre auch immer falsch gewesen, den dort einzusetzen aus meiner Sicht. Man hat noch den Widmer dabei, den ich auch spielerisch sehr guten Außenverteidiger finde. Eben vielleicht jetzt nicht ganz so offensiv, es könnte sein, aber ich finde ihn auch einen sehr, sehr guten Spieler. Und wir haben jetzt vor allem uns darauf eigentlich konzentriert, was jetzt in der A-Nazi ist. Klar, hinten dran in der U21 spielen aktuell noch sehr, sehr gute Spieler. Jetzt nicht nur auf dieser Position, sondern allgemein. Die haben wir jetzt ein bisschen ausblendet, weil die ist jetzt auch sehr stark besetzt, eigentlich wegen dieser EM, wo stattfinden wird.
Aber ganz ehrlich, wenn einer aus der U21 so ein Brecher oder so ein riesen Hammer wäre auf der Außenverteidigerposition, würde er für die erste Nazi spielen.
Also und das haben wir wirklich aktuell nicht, muss ich schon sagen. Weil eben, ob jetzt das ein Blume ist, eben, ich weiß jetzt gar nicht, Ulis Garcia, ob der ein U21 ist, ich glaube es nicht. Haben alle gewisse Defizite dabei, wo vielleicht halt einfach wirklich noch nicht reichen, ja. Und da hast du absolut recht. Wenn jetzt jemand da würde kommen, ja, wären wir wahrscheinlich froh um den Spieler, genau. Was dafür wieder ein bisschen besser aussieht, was ich muss sagen, ist natürlich die Innenverteidigerposition. Da sind wir eigentlich auch aus meiner Sicht recht gut bestückt mit dem Akanji, Elvedi, Cesiger und Schömert. Schömert habe ich jetzt recht lange nicht mehr gesehen, spielen, ehrlich gesagt.
Also hast du den Schär vergessen, aber...
Ja, Schär wahrscheinlich... ist er jetzt noch verletzt, oder? Dass er nicht dabei war, oder?
Ja, eben auch da auf dieser Position, die ersten zwei. Ja. Ich glaube, da kann man von internationaler Klasse kann man da definitiv reden, bei diesen zwei. Schär finde ich auch stark.
Ja, sehr.
Halt in der Nazi nicht so, bei Newcastle ein bisschen mehr. Aber ja, nachher ist es halt auch nicht so breit, was rum ist.
Ja, ich bin gespannt. Eben für mich ist der Cesiger halt nie ein international starker Spieler und der Schömert, eben, ich kann es nicht sagen, ob er sich, wie er sich verbessert hat. Ich bin nie extrem Fan von ihm gewesen.
Spannend, dass bei der Innenverteidigerposition alle die Schweizer, wo man mal hochgelobt hat, wo man das Gefühl hat, da könnten kommen, alle so kleine Momente in einer kleineren Bass sind, oder? Ja. Also wenn man so vom Nachwuchs ein bisschen redet, da hat man von einem Sterdjuk geredet, von einem Omeragic, von einem Burg. Alle momentan ein bisschen in einer, man hat immer gesagt, die gehen dann ins Ausland für teures Geld, sind aber alle noch in der Schweiz. Also gewisse haben den Stammplatz verloren, gewisse haben sich dann wieder zurückerkannt. Also ja, da bist du nicht so, was dann nachher kommt. Aber die wir momentan haben, die werden die nächsten, würde ich jetzt mal sagen, 10 Jahre sicher noch weiter shooten.
Ja, also die können sicher, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, auf jeden Fall. Ja. Und eben auch, wenn man dort in die U21 schaut, eben die zwei, die du angesprochen hast, haben wir den Vujo dabei, den haben wir den Serge Müller, der in der Nazi B spielt, den Jan Kronig, der in der Nazi B spielt.
Ja, musst du jetzt nicht alle aufzählen.
Ja, eben, also weißt du, also ich sehe jetzt auch noch nicht, dass so viel nachher kommt. Vielleicht ein paar von den Jüngeren, die bei IB, Amanda oder Heira. Haidari zum Beispiel, wo jetzt zum Beispiel noch ein bisschen jünger sind. Ja, wenn wir eins weiter führen gehen, ich habe das einfach zusammengefasst als zentrales Mittelfeld. Das kann
defensive Klumpen.
Ja, defensive Klumpen, aber ich würde sagen, die meisten von denen sind halt einfach gute Achter und nicht irgendwie komplett nur Sechser und Abraumer. Da haben wir den Freuler, Granitschaka, So und Zakaria zum Beispiel, habe ich jetzt den vom aktuellen Kader.
Der Rieder könnte man auch noch auf die Position tun, oder?
Ja, Rieder ist so ein bisschen ein Zwitterding zwischen Offensiv und dem zentralen Mittelfeld, genau, ja. Da könnte man auch noch dort reinnehmen, genau. Und wer ich immer schwierig finde zum Zuteilen, ist halt einfach der Eddy Milson. Jetzt hat er anscheinend, ich verfolge fast nicht mehr Bundesliga, hat er irgendwie, glaube ich, wie meint sind wir irgendwie Innenverteidiger gespielt gehabt.
Ja, der kann einfach alles.
Irgendwie ist aber ein armer Sieg. Irgendwie kann einfach seine Position nicht finden. Oder ist er nie so gut, dass er sich komplett durchsetzt.
So einen nimmst du halt einfach auch gerne mit an das Turnier, oder? Weil dann bringst du ihn da links hinten und der macht seine Sache solid. Also.
Genau. Aber eben, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die erste Garde da, wo ich jetzt geredet habe, schaut, ich meine, Granitschaka ist, glaube ich, unbestritten. Das ist, da müssen wir jetzt einfach noch geniessen, solange wir den haben, solange der noch mag, solange der noch will spielen für die Schweiz. Ist einfach der geborene Captain. Und ich glaube, auch rundum mit einem Freuler, Zakaria, haben wir zwei, die noch nicht so alt sind.
Ist jetzt ja noch speziell gewesen, im Spiel gegen Weißrussland, hat er ja den Zakaria, das Defensive, und dann die vorne, ein bisschen voroffensivere Part. So spielt er ja momentan, glaube ich, auch bei Arsenal. Mhm. Und ich finde, es passt schon noch, weil er hat einen guten Schuss, er hat einen guten Pass und er kann auch in den Zweikämpfen. Also ich glaube, auch da sind Qualitäten vorhanden. Ja. Neben dem Leader-Dings, dass er eben auch noch offensiv kann, Step-3 die Hand nehmen und auch scoren. Also,
Ja, und eben mit dem Freudler und Xhaka, eben, paar, die schon ein Erfahrung haben, beide 30 sind, glaube ich. Und eben Zakaria, beste Fußballalter. Und dann hat man natürlich eben die, die dann noch nachrücken. Eben, ob man den Rieder auch dort reinnehmen will, aber auch ein So zum Beispiel, der einfach noch ein bisschen jünger ist.
Und oder der Niki Belocco.
Niki Belocco, der fast gleich alt ist wahrscheinlich, aber trotzdem noch darf U21 spielen. Ja, also ich muss sagen, im zentralen Mittelfeld mache ich mir so gar auch keine Sorgen eigentlich um das Schweizer Spiel, ehrlich gesagt. Und ja, haben schon die nächste Generation eigentlich angehäuft eigentlich, wenn jetzt da mal Chaka Freuler irgendeines dann aufhört, aber das wird ja noch nicht gerade heute und morgen sein. Ja, wenn wir aber jetzt zum Beispiel eins weiterführen schauen, wenn wir jetzt so schauen, gegen Weißrussland hat man ja mit, ja, eigentlich nicht der offensives Mittelfeldspieler, zentral offensives Mittelfeldspieler gespielt. Also man hat einerseits ja auch den Sherdan Shaqiri gar nicht an Bord gehabt, hat sich wieder verletzt gehabt.
Das war ja so ein Dreizack vorne.
Genau, so zwei hinter den Spitzen eigentlich und dann vorne innen der Eiten. Eben Vargas, Steffen, eben sind für mich halt beide Spieler, die wirklich auf die Seite raus gehören und auch dort
wahrscheinlich... Also haben die auch gespielt.
Haben auch so gespielt, genau, ja. Und ja, da hast du den Eiten vorne innen. Aber wenn wir jetzt offensiv im Zentrum schauen, eben ich habe, du hast glaube ich auch bei unserer Top 11 ever hast du den Sherdan in offensives Mittelfeld gestellt und ich sehe ihn eigentlich dort auch am stärksten. Die Frage ist, wie viel wir von ihm einfach noch erwarten kann. Er ist einfach der Mann für die grossen Momente. Aber ja, ich weiß es nicht. Es ist halt, es ist irgendwie schwierig bei ihm, noch zu sagen, was noch im Tank ist.
Ja, grosses Fragezeichen. Könnte sicher immer noch. Aber ja, wenn man so einen Mann hat für die Moment, wäre es schön.
Ja.
Und das so einen ersetzen. Aber es wäre natürlich gut, wenn man so einen Backup hat, gewissen Art, wo man sagt, okay, ich kann mir sonst. Gut, da gibt's halt, es gibt schon Namen, oder? Also es gibt da schon, wenn ich an einen E-Mail denke oder so, also es gibt da schon auch Spieler, die so ein bisschen ein ähnliches Flair haben und einen ähnlichen Spielstil.
Ja, ja. Ja, man muss vielleicht schon auch sagen, ich finde halt jetzt, wenn man ein bisschen vorgreift, ein Sekiri kannst offensiv einfach irgendwie alles spielen.
Ja, du kannst ihn auch Namdouni auf dieser Position bringen, genau, rein theoretisch. Genau. Also
eben Namdouni, ich habe nicht Zekiri gemeint, sondern Namdouni am Schluss. Ja, finde ich eigentlich spannend, oder, dass du so einen kannst überall reinbringen, die ganze offensive Reihe rein, genau.
Und eben auf den Flügeln hast du vorher angesprochen, Vargas und Steffen. Genau. Und ich meine, eben, da kannst du Oka vorne bringen.
Ja. Fasnacht ist jetzt auch einer, der einfach, wo gern, glaube ich, im Team hast, oder? Wo solid ist, wo guten Einsatz gibt, wo auch eine gewisse Dankbarkeit hat, wenn er spielt. Und ja, ich glaube, solche Spieler sind schon auch wichtig, dass du solche noch hinten dran hast, die vielleicht dann nicht gerade hässig sind, wenn sie nicht spielen.
Eben, und jetzt auch wieder, von der Altersmischung relativ gut, hast du Okafor, der blutjung ist, Vargas ist auch noch nicht so alt, Steffen, der doch eher routiniert ist. Mhm. Also da finde ich auch eine gute Mischung.
Definitiv, ja. Und eben, wenn wir gerade weitermachen im Sturm vorne, hast du natürlich noch mit Embolo, Zekiri, Eiten. Eben klar, es ist entweder Zekiri oder Eiten. Eiten ist ja nachgerückt für den Zekiri. Okafor finde ich immer so ein bisschen schwierig, auch wo, als er sollte spielen. Irgendwie ist ja bei Salzburg spielt er oft als Mittelstürmer. Ich finde ihn halt einfach immer noch gut, wenn er irgendwie auf den Flügel draussen ist. Aber
so eine Speed. Also das muss ja fast springen dort vorne.
Ja, also ich finde es natürlich schon, eben, wenn du jetzt nicht überlegst, wir haben sehr viele Waffen in der Schweiz eigentlich, die man kann bringen kann. Und ich finde es einfach schön, wenn ein Breil Embolo in der Mitte kann spielen kann. Finde ich halt einfach super, weil er ist einfach ja, ist einfach ein Brecher.
Und ich meine, also hast du in der Hinterhand immer noch Seferovic, Gavranovic, also hast du doch auch noch den...
Spielt der Gavranovic, hat
er zurückgelegt? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat sicher noch den einen oder anderen hinter, der auch Routine mitbringt.
Hätte ich, ja.
Und auch da wieder ein Päckchen, ja.
Ja, und eben wenn du noch eins weiter hinter schaust, eben ich sage jetzt im Sturm, in der Spitze vorne, oder jetzt, ja, hat man vielleicht mit einem Bradley Fink, Stojkovic, ich weiß nicht, das ist jetzt noch nicht das allerhöchste Regal, sage ich jetzt mal. Aber ich sage jetzt mal, alles auf den Flügel los,
Ja, es braucht noch ein bisschen Zeit.
Braucht noch ein bisschen Zeit.
Aber eben so der Brecher, der vorne innen alles kaputt schießt, kannst du mal zu Deutschland nachher fragen. Die suchen den auch.
Ja, jetzt haben sie ja einen, oder? Er ist zwar schon ein bisschen älter, aber macht, glaube ich, relativ viel Goal davor, der mit der Zahnlücke.
Okay, sage nicht mehr.
Genau. Ja, also wenn wir jetzt so, eben, jetzt haben wir einzelne Positionen angeschaut, weiss nicht, wenn man jetzt so darauf schaut, oder? Ich glaube, es ist jetzt nichts Neues, wenn man sagt, ja, wir haben schon ein cooles Team, oder? Die Schweizer Nazi macht Freude. Aus meiner Sicht fehlt es an zwei, drei Positionen schon noch, eben, Außenverteidiger habe ich ein Fragezeichen. Wenn man mit drei spielt, je nachdem offensives Mittelfeld und der Stürmer vorne innen. Obwohl, eben, ich bin sehr froh, solange wir den Bolo haben. Und wenn er fit ist, halt, das ist so ein das grosse Fragezeichen, glaube ich, bei ihm. Ist natürlich halt einfach schon ein sehr geiles Team.
Ja. Und jetzt hoffen wir, dass wir der EM-Quali nicht gross irgendwie stürchelt.
Ja, ich glaube, wir müssten, glaube ich, blöd tun. Und auf was ich mich schon freue, ist, dass es ist ja im Juni ist die U21 EM. Bis dahin werden die wahrscheinlich noch nicht grosses A aufgenommen, aber ich hoffe nachher, dass dann auch ein, zwei Spieler eingebaut werden mit dieser nicht so schwierigen Quali, dass man vielleicht ein, zwei ein bisschen jüngere Spieler noch dabei hat. Und natürlich den Niki Bellocco auch als nicht junger Spieler von der U21 zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eine schöne Vision, wo es auch gut könnte kommen für den Schweizer Fußball. Und wir sind dann sehr gespannt natürlich auf nächstes Jahr, wenn es bei unserem Nachbar um alles geht.
Und ich muss jetzt schon sagen, es war doch ein bisschen schön gewesen, letztes Mal ein Fußballspiel von der Schweizer Nazi mal wieder zu schauen.
Ja, das glaube ich. Ich habe wirklich nicht reingeschaut, weil ich so dachte, ja, also ich liebe Fußball, aber Belarus. Und ich bin ein bisschen erstaunt gewesen, als ich die Zusammenfassung geschaut habe. Ich dachte, ich muss da schon noch reinschauen. Die erste Chance war ja gegen die Schweiz gewesen, irgendwie ein Lattenschuss und so. Und das Resultat hat schon besser ausgesehen, als nachher ein Spiel war. Aber ist doch schön. Wir hatten auch schon Jahre gehabt, wo wir solche Spiele vielleicht nicht gewonnen hätten. Und das ist ja die Hauptsache. Ja, und jetzt sagen wir, gehen wir doch zu der Liga. Und ihr runzelt wahrscheinlich die Stirn und denkt, was machen die? Aber das wird euch nachher der Fabio gerade erzählen.
Ja, die Länderspielpause ist ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen oder mal ein bisschen genauer auf die Liga zu schauen. Aber da gibt es doch das eine oder andere, das auffällt, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir haben einen Zweitplatzierten mit einem negativen Goalverhältnis. Es ist übrigens noch grösser geworden durch die Vorfeniederlage von Servette. Und ja, niemand will zweit werden. Wir haben sehr treffsichere IB-Stürmer. Und eine sehr junge St. Galler Mannschaft, ich bin nachschauen, Durchschnitt 23,9 Jahre. Da setzt doch sie ja eher auf die Routine mit 27,8.
St. Galler, glaube ich,
erfolgsversprechend ist, kann man
die Hörer überlassen. Sieht man den Tabellennamen, muss man sagen, oder?
Ja.
Ja, St. Galler, glaube ich, auch die meisten eingesetzt, wie soll ich sagen, von Anfang an U21-Spieler irgendwie. Also gut, ist vielleicht auch logisch, wenn du so viel hast, aber schön.
Ja, ist dir noch irgendetwas ins Auge gestochen, wo du das Gefühl hast, hey, das ist schon eine recht spezielle Sache in unserer Tabelle oder unserer Liga?
Ja, was soll ich sagen? Mehrheitlich eigentlich, ich habe jetzt vor allem ein bisschen vorausgeschaut, es zurückschauen, ja, eben wie du, das hast du eigentlich gut zusammengefasst, oder? Da ist ein riesen Pulk, wo nicht will zweit werden. Und so zwei, ja, wahrscheinlich zwei Mannschaften, die um ein Schlusslicht kämpfen. Ja, und IB wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen durchtuckern und sich auf den Cup konzentrieren. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, ja.
Spannend, weil, wenn man ein bisschen darüber schaut, mir ist vor allem etwas eben das mit dem Servette auf dem zweiten Platz ist mir ein bisschen eingefahren. Und da habe ich gedacht, wie es mich Wunder nimmt. Ich wollte mal schauen, wie viele Punkte pro Spiel das Servette mit dem zweiten Platz, den sie momentan haben, haben und sie, glaube ich, 1,44 Punkte pro Spiel und sind mit dem auf Platz 2. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal vergleichen und da bin ich mal ein bisschen schauen. In der Premier League wäre Servette mit dem Punktenschnitt auf Platz 9,
okay.
In der Bundesliga auf Platz 10 und in der Serie A auf Platz 8.
Okay.
Weit, weit weg von irgendwelchen europäischen Plätzen.
Ja, ja.
Ja, dann dachte ich, okay. Und dann bin ich mal geschaut und dachte, ja, das Letzte interessiert mich also auch noch. Sie ja, weil die, ne? Und sie hat ja 0,92 Punkte pro Spiel. Und da wären sie also in keiner Liga von der, die ich jetzt genannt habe, auf einem Abstiegsplatz. Sie wären bei der Bundesliga auf Platz 15, in Premier League auf Platz 16, glaube ich, in der Serie A auf Platz 17.
Okay.
Und wenn man das noch ein bisschen genauer anschaut, eben, Servette wäre nie ein europäisch und vor allem ein riesen Pulk eigentlich. Ja. Wir haben ja einen riesen Pulk in dem, also es sind ja viele verschiedene Teams drin. Und auch die Differenz zwischen Platz 2 und Platz 10 in der Schweizer Liga.
Ja,
und ich meine, in der Bundesliga ist es eine Differenz von diesen zwei mit dem Punktenschnitt von Platz 10, Servette Platz 15. Ja. Also es sind 5 Plätze dazwischen. Ja. Und in der Schweiz, wo weniger Mannschaften sind, sind es 8 Mannschaften oder 9. Ja, also von dem her.
Gut, ich würde jetzt, wenn man jetzt deine Statistik zu Rate zieht, würde ich auch behaupten, dass, ohne jetzt das zu wissen, der IB-Punktenschnitt auch nicht würde lange in einer von diesen Ligen zum Erst sein oder weit oben sein.
Nein, ich glaube, es sind zu viele Unentschieden.
Mit 9 Unentschieden ist schon heftig eigentlich, oder? Aber ja, halt nur eine Niederlage, das ist natürlich das, was ausmacht.
Ja, also denke ich, also, ja. Aber eben der Punktenschnitt ist halt in einer Liga das eine, und es ist halt, und das beweist, es ist sehr nahe.
Ja.
In unserer Liga ist es wirklich alles, außer IB ist alles sehr, sehr nahe beieinander.
Mhm.
Und selbst wenn sie auch dreimal gewinnt, sind sie plötzlich wieder europäisch dabei.
Genau. Was mir vielleicht das Einzige, was mir aufgefallen ist, was wir jetzt rückblickend haben, ist, ich habe angeschaut, wie viele Tabellenführer wir in der Schweiz hatten. Und ich meine, am Anfang von der Saison gibt's ja immer mal wieder irgendwie einen Ausschlag gegen oben, dass einer mal viel Goal schießt und dann hast du irgendwie 3-4 Tabellenführer. Aber wir haben tatsächlich nur 2 gehabt. Wir haben nur St. Gallen am 7. Spieltag hat mal Tabellenführung 1 Spieltag gehabt und sonst nur IB. Das ist irgendwie eine Dominanz, aber wie gesagt, eben mit 9 Unentschieden ist das nicht eine brachiale Dominanz, auch wenn die Punkte etwas anderes sagen, aber ja.
Ja, eben. Die Tabelle lügt nie.
Phrasenschwein, genau, ja.
Ja, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Also ja, wie du vorher angetönt hast, IB, ich glaube, da muss man nicht gross diskutieren. Und dann hat man eben von Platz 2 bis, ich würde sogar sagen, bis Platz 7, sind es ja 5 Punkte. Also eben, es wird nie mehr zweit werden in dem Sinn. Servette 36 Punkte, Lugano 35 Punkte, St. Gallen 34 Punkte, Luzern 33 und dann noch Basel und GC mit je 31. Es ist alles in Schlagdistanz zueinander.
Ja, nachher Zürich mit 28 ist auch nicht mega weit. Also eben, es ist alles halt eigentlich.
Und vor allem Zürich ist immer eine Höhe.
Genau.
Und die haben sich ja mega aufgekämpft. Ich meine, der Rückrunde sind es, Anfangs Rückrunde sind es noch letztes gewesen. Und ich glaube, da eine Prognose es ist einfach hure schwer. Also wenn man jetzt mit sagen, wer das denn zweit wird.
Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe mir ja das noch einmal angeschaut. Ich kritisiere das zwar immer ein bisschen, oder, dass Marktwert nicht viel aussagt, oder? Aber man kann ja so eine Tabelle machen nach Marktwert und dann mal schauen, tut man die so wie als Schablonen über die aktuelle Tabelle legen. Da ist Platz 1, es bleibt gleich. Platz 2 wäre Basel. Die sind 4 Punkte weg. Dann kommt der FCZ, oder? Und die sind weiter weg von dem. Und was ich eigentlich krass gefunden habe, Lugano ist drittletzt. Und in der richtigen Tabelle sind sie dritt, oder? Das ist so ein bisschen die grösste Abweichung, oder eigentlich Overperformer, wenn man es irgendwie so nennen will. Aber habe ich irgendwie noch spannend gefunden. Eben, man darf nicht zu viel auf das setzen, weil alte Spieler wenig Marktwert, junge Spieler, auch Leihspieler, viel Marktwert, ja, darf man nicht zu überbewerten. Aber ja, es ist trotzdem auch etwas, was gerade noch aufgefallen ist.
Und eben auch so ein bisschen im Vergleich, es gibt bei den anderen grossen Ligen, gibt es zum Teil halt einfach auch Mannschaften, die hinten abgeschlagen sind.
Ja. Und
dem kann man jetzt definitiv nicht reden.
Gar nicht.
Obwohl sie ja 3 Punkte weniger hat als der zweitletzte. Und Sio hat jetzt wirklich lang nicht mehr punktet richtig. Also dreifach. Ja. Und eben, aber wenn du vorher schaust, Winterthur hat ab und zu mal gewonnen, Zürich sowieso und dann auch GC. Also die gewinnen ja immer wieder einmal. Und es ist ja nicht so, dass eine Mannschaft kläglich irgendwo hinten am Schwanz von der Tabellen ist, sondern es ist einfach dort, oder? Eben dreimal gewonnen, dann ist Sio bei 31 Punkten. Mhm. Du bist schon fast wieder fünft. Oder eben, es ist irgendwie so, ja.
Ja, und eben, man muss jetzt eben Sio sehen, neue Trainer, der jetzt endlich mal Zeit hat, die Spieler zu nehmen und mit ihnen ein bisschen zu trainieren, oder? Also ich glaube eben... Ich
ja, so viel sind da nicht in der Nazi, glaube
ich,
oder?
Nein, ich glaube nicht mehr, nein. Nein, definitiv nicht. Und jetzt hat er auch ein bisschen Zeit und jetzt wird natürlich ein bisschen die Stunde der Wahrheit kommen, die nächsten Spiele. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt da vorausgreife, aber ich habe in England, mein Lieblingsteam ist so ein bisschen im Abstiegskampf. Dort hast du gerade irgendwie einen Zehnkampf um einen Abstieg. Und da gibt es so eine tolle Metrik, das Restprogramm, auf welchem Rang die sind. Also zum herausfinden, wer hat den stärksten Gegner. Da ich denke, das mache ich doch mal in der Schweiz einfach auch, oder? Das Restprogramm. Aber es ist ein bisschen,
eben. Spielen doch alle noch gegeneinander?
Ja, spielen ja alle noch gegeneinander, weil wir haben ja noch 11 Spiele. Einerseits das, aber, wir haben.
Also die zwei Spiele, die nicht gegen die anderen sind, die, ja, denen könnte man sagen, okay, die
Tendenz genau, geht also, raus, oder? Servet spielt zum Beispiel noch zweimal gegen IB zum Beispiel. An denen,
ja, dann steigen die klar ab.
Das klar, spielen sie jetzt ab. Nein, eben, ich habe es dann angeschaut und einerseits das, was du sagst, dass sie eh noch eins gegen alle spielen und das andere ist auch, eben, dass alles so neu zusammen ist, oder? Da kommt es eigentlich nicht darauf an, ob du gegen viert oder sechst platziert spielst oder gegen dritt oder sechst platziert spielst. Ja, und darum habe ich dann das lasse, die tolle Metrik. Aber,
ein spannender Ansatz.
Aber wenn man es anschaut, hat sie ja das schwierigste Restprogramm. Aber das ist einfach auch logisch. Irgendwie wie logisch. Also es geht dann auch.
Gut, man könnte raten, ob jetzt gegen den einen oder den anderen Gegner daheim spielst oder auswärts. Ja. Und ob du natürlich eine heimstarke Mannschaft bist oder eine auswärts starke Mannschaft.
Das stimmt. Aber es ist, glaube ich, wirklich bei allen fast noch sehr ausgeglichen, weil es eben gegen alle noch haben, gibt es, glaube ich, wenig, ja, ganz unfaire. Unfaire.
Ja, außer du spielst auswärts in St. Gallen, auswärts gegen IB auf dem Kunststraße und dann auswärts gegen den FCB und hast halt Heimspiel, zum Beispiel jetzt gegen, weiß auch nicht, wo niemandem zu nahe treten, GC, Winterthur, wo ja auch ein Heimstart-Team ist, also wenn du gegen die auswärts musst. Also, vielleicht könnte man da schon auch noch irgendwie ein Ranking finden. Aber
ja, nein, das ist ja eigentlich...
Kannst du auch einen Kaffeesatz lesen dann?
Eben, genau, das ist ein bisschen weiter. Aber ich habe mich versucht, an jedem Strohhalm zu heben, wo mir irgendwie kann begründen kann, wie es die Saison kann zu Ende gehen, aber das ist schwierig.
Kann dir vielleicht eine helfende Hand bieten, Adi?
Bin ich gespannt, ja.
Wenn nämlich rausschreiben, wer das verletzt und wer das gesperrt ist, in welchem Verein. Vielleicht hilft dir das ein bisschen herauszufinden, in welche Richtung das...
Habe ich auch gemacht.
Weiss bei den meisten nicht, wie lange dass sie verletzt sind. Aber ja,
das habe ich angefangen. Gewiss habe ich es herausgefunden.
Aber dann habe ich noch gestaunt, wenn ich mir das so gegeben habe. Ich meine, bei IB momentan verletzt, also das, was ich herausgefunden habe, ist ein Von Balmos, der jetzt länger verletzt ist. Da hast du einen Camacha verletzt, einen Benito verletzt, einen Rüeg verletzt, einen Garcia, der jetzt im nächsten Spiel gesperrt ist.
Ja.
Benito, Rüeg, potenzielle Nazi-Spieler.
Ja.
Von Balmos, potenzieller Nazi-Goli, Ersatz-Nazi-Goli. Also, und trotzdem sind es mit, keine Ahnung, fast über 15 Punkte erst.
Ja. Gut, du hast...
Du hast zwei Außenverteidiger übrigens.
Ja, da hätte ich zwei. Ja, gut, eben. Kevin Rüeg, Außenverteidiger, ist nicht meine Lieblingsposition, aber da ist noch anscheinend eine
Woche. Du bist ja nicht der Murat.
Ja, ich bin auch nicht der Murat. Das ist definitiv so, ja. Aber ich habe noch eine Seite gefunden, wo die erwartete Rückkehr immerhin aufschreibt, irgendwie, weil das ist in der Schweiz gar nicht so einfach.
Das ist gut, dann ergänzen wir uns, ich weiss, wer verletzt ist und perfekt. Du weißt, wie lange.
Eben, Loris Benito sollte Mitte April wieder da sein und Kevin Rüeg auch in ein paar Wochen, also von dem her, ja. Also, und
eben, aber braucht er auch Zeit, also kannst du nicht sagen, dann ist Rückkehr.
Aber dann auch. Ich glaube, eine IB kann sie gut und leicht einbinden, könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt nicht mehr das ganz, ganz heftige Programm haben.
Ja, und vor allem momentan Blum und Garcia machen das so gut. Also.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Aber eben, Garcia gesperrt im nächsten Spiel. Aber dort wird noch keiner von denen spielen. Aber ich glaube, da findet sie eine Lösung, ja.
Ja, aber sagen, gehen wir eins weiter in der Tabelle, dass man bis Servette. Und auch da habe ich gestaunt, was da alles verletzt gemeldet ist. Fofana, Rodelin, Diallo, Clichy und der Crivelli, der ja rot gesperrt ist.
Ja.
Und es geht für den nächsten Match so aus, Spieler mit Namen, die hier ausfallen.
Ja, Crivelli jetzt nur 2 Spiele statt 3 gespielt, irgendwie. Ich glaube, die du aufgezählt hast, außer der Fofana,
der ist nicht so lange verletzt.
Nein, die anderen sind ganz kurz verletzt, haben jetzt auch ein paar Tage, aber der Fofana hat sich ja schon ein bisschen, der ist ja so seit Ende Januar, glaube ich, verletzt. Der hat sich
der ist schon länger verletzt.
Ja. Genau.
Ja, nächste Dinge werden der FC Lugano. Und da ist natürlich ein herber Ausfall, der Stammgoalie, Saipi, verletzt, wieder verletzt.
Ja, wieder.
Und
ja.
Botani ist ja auch also auf der verletzten Liste.
Ja.
Also, so 2 Spieler, wo man sagt, okay, wobei, wir reden, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal von dem Trio Infernale geredet, vorne innen bei Lugano. Und da spielt ja der Botani keine Rolle mehr. Also, schön, dass wir da auch noch mal eine Alternative haben.
Ja.
Und der Hai Riesi, der gelb gesperrt ist im nächsten Spiel.
Genau.
Aber auch Lugano hat das Kader, um das auffangen.
Ja, vor allem auf Goalie-Position. Sie haben zwar nicht mehr 3 Goalies, wie sie letzte Saison hatten, aber ich glaube jetzt immer noch muss irgendwie ein guter Ersatz. Und wie du gesagt hast, Botani kann man aktuell gut ersetzen oder muss man sich zumindest nicht überlegen, wer man aufstellt. Und der sollte noch ein paar Wochen ausfallen. Aber ich bin gespannt.
Ja, nächste Tabelle ist der FC St. Gallen. Und da haben wir natürlich Fabian Schubert.
Ja,
wo
Langzeit,
Langzeit verletzt ist. Und dann hat der Nuhu als verletzt gemeldet. Und halt der Fomos, wo jetzt die nächsten 2 Spiele gesperrt ist.
Ja, finde ich immer noch hart. Aber Nuhu ist natürlich
sehr,
schon eine unschöne Geschichte. Oder kommst eigentlich aus einer Laie zurück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gerade irgendwie in der ersten Woche Januar verletzt ist die. Ja. Eben, der wird wahrscheinlich jetzt gegen Ende Saison wiederkommen. Und beim Schubert bin ich nicht ganz sicher, ob es auf diese Saison lenkt, ob sie es auch riskiert. Bin gespannt.
Ja, offensiv hat der FC St. Gallen sicher gute Ersatzspieler momentan,
die
da in die Presse springen. Wenn er davon muss, wieder zurück ist, sowieso.
Ja,
und dann eben auch beim FC Luzern. Also, ich habe auch wieder gestaunt, dass so ein Kadak gekommen ist, der langzeit verletzt ist. Ein Müller, logischerweise, ein Stammgoalie, der ja auch noch irgendwie Boboli hat. Der Burg, der ausfällt. Also, eben auch, es sind ja 3 Stammspieler.
Ja.
Und der Abu Bakar ist jetzt, glaube ich, auch noch verletzt gemeldet, wobei ich das Gefühl hatte, letztes Mal hat er auch wieder gespielt.
Ist also, mal wieder... Ja, bei mir steht es eben auch drauf, also noch ein paar Tage. Sigi, ich habe letzte Woche habe ich ein Freundschaftsspiel gesehen am Freitag. Dort hat Abu Bakar und der Burg das erste Mal wieder gespielt. Also die haben beide schon relativ gut ausgesehen, sage ich jetzt mal. Die sind sicher nahe dran. Und Marius Müller ist noch unsicher fürs nächste Spiel, aber ich glaube, der sollte eigentlich dann auch wieder etwas langsam ins Goal kommen.
Ich glaube, der jetzt haut den im Training ab und zu mal noch eins auf den Fuss und sagt, ja komm, jetzt bist du noch mal eine Woche länger verletzt.
Aber wenn der nicht spielt, gibt es keine Penaltys. Von dem her keine Penaltys mehr. Bin gespannt.
Ja, der FC Basel, Arnaud Comas, der ist auch schon länger verletzt.
Mhm.
Fabian Frey hat, glaube ich, jetzt mit dem Rücken Problem und jetzt auch neuerdings noch der Sekiri, der verletzt ist. Tut auch weh, oder? Der Abwehrboss eigentlich, wo gesetzt werden. Fabian Frey will überall einsetzen und jetzt mit dem Sekiri noch der Stürmer.
Ja, eben beim Comas, keine Ahnung irgendwie. Ich habe nur gehört, Comas und Sekiri, beide irgendwie ein Innenband, aber keine Aussage oder noch nie eine Aussage, wie lange das wird sein, weiß ich wirklich nicht. Und
Fabian Frey befürchtet man ja, dass das könnte sogar das Karrierenende sein.
Ja, wäre wirklich unschön, ja.
Gut, nächster in der Tabelle, GC. Das ist ein bisschen fies, dass ich musste schmunzeln, aber es tut mir halt unhöher weh, dass er schon wieder verletzt ist.
Natürlich ist er verletzt, ja.
Denke. Und dann haben sie noch den Momo, wo ich gemerkt habe, doch, den haben sie auch noch irgendwo in der Hinterhand. Und Kawabe, der gelb gesperrt ist. Ich glaube, der tut ihn im nächsten Spiel am meisten weh, weil der war recht in Form in den letzten paar Spielen.
Ja.
Immer gute Pässe gegeben, auch viel Goal geschossen.
Das Heimspiel gegen Lugano, das...
Könnte man ihn brauchen, glaube ich.
Ja, könnte man ihn gut brauchen, ja. Ja, eben, sie denke Und der hat irgendwie eine Armverletzung, habe ich gesehen, ein paar Wochen out. Also wahrscheinlich etwa einen Monat oder so ein bisschen länger. Und der Momo sollte Ende April wieder da sein. Aber eben, er hat eine Knieverletzung gehabt. seit Ende Oktober verletzt. Also ich kann mir schon vorstellen, der bräuchte dann auch noch recht Zeit, um ein bisschen hinzukommen. Also der ist am Schluss von der Saison sicher wieder da. Aber tut sicher auch gut. Sie haben zwar vorhin in Skettine, ja, ja. Dadaschow, also alles Mögliche noch. Ja.
Ja, wer auch einen Stürmer muss ersetzen, wobei ersetzen ist ein kleines falsches Wort, weil er unter dem neuen Trainer gar nicht so eine Rolle gespielt hat, ist der Santini beim FCZ.
Ja,
da ist man, glaubt, da geht man davon aus, dass das Saisonende ist, ja, dass der nicht mehr kommt in dieser Saison. Ja. Und jetzt neuerdings auch der Guerrero, der schmerzt, weil der halt so eine Aussenposition Pfeiler war, auch in der Meistermannschaft.
Ja, voll.
Und der Conte ist gelb gesperrt im nächsten Spiel.
Ja. Also ja, beim Santini habe ich auch, dass er irgendwie mit einer Bänderverletzung die ganze Saison noch draus ist und der Guerrero noch ein paar Wochen fehlt. Ja, das kann natürlich jetzt schon noch wehtun. Ja, für den Rest von der Saison, weil ich meine, man muss immer noch sehen, Zürich braucht einfach jetzt wirklich jeden Punkt, um einfach noch weiter raufzukommen. Weil, ja.
Ja, und bei der nächsten Rangli, wenn wir den Platz runtergehen, haben da die fast am meisten Mitleid. Mhm. Wenn man hier sieht, was verletzt ist und wenn man gesehen hat, wie Winterthur reüssiert hat in den letzten paar Spielen und dann gesehen ist, dass ein Ramisi ausfällt, dass ein Burkhardt ausfällt, dass ein Gantenbein ausfällt, Bayulo ist schon länger verletzt und der Taiev jetzt auch noch. Also, wir haben es ein paar Mal angesprochen mit den Dings, dass das Kader von Winterthur wird immer wie mehr dezimiert und da ist doch relativ viel Qualität verletzt.
Ja, eben auf der Goalie-Position kann man immerhin sagen, man hat
einen guten Einkauf gemacht.
Wirklich einen guten Einkauf gemacht. Ja, die anderen sind natürlich hart, oder? Wenn du Latayev zurückholst, ist für ihn einerseits mega scheiße, oder? Also bist du ausgelehnt, willst du dich auch ein bisschen zeigen, oder? Für einen neuen Club und dann verletzt dich wieder. Das tut natürlich überhaupt nicht gut. Der Burkhardt habe ich da drauf, also nur eine kleine Muskelverletzung, jetzt sollte gleich wieder da sein. Der würde mir jetzt eigentlich auch wehtun. Aber der Ramisi, dort weiss ich, er steht nicht, wie lange er ist, aber Meniskus, ja, ich hoffe mal für sie, dass das nicht allzu lange dauert, aber ja, ist jetzt spät in der Saison, um sich dort wieder ganz zurückkämpfen, natürlich.
Ja, und der ist natürlich schon der Motor von dieser Mannschaft. Ja. Also.
Ja, definitiv, ja.
Ja, und dann kommen wir noch zum Schlusslicht zum FC Sion. Auch ein ehemaliger Nationalspieler, der dort verletzt ist, François Moubandje. Er war in dieser Saison auch noch nicht groß.
Ja, hätte nicht können, so oft verletzt gewesen. Also, das ist ja schon krass. Also, der hat ja. Seit er da wieder in der Schweiz ist, also wirklich vier Saisonspiele gemacht und wirklich so oft verletzt. Also es ist jenseits eigentlich.
Der Lavanchy gelb gesperrt im nächsten Spiel und ein Sakala, der noch verletzt ist. Also die haben doch eigentlich nicht so viele Verletzte.
Nein, und auch Kurzzeitverletzte nur, muss man sagen. Die sollten beide eigentlich gleich wieder fit sein, aber ja, haben andere Probleme.
Ja, und wenn wir das jetzt so durchgegangen sind und gesehen, wer das nicht zur Verfügung ist, dann haben wir das euch ja jetzt auf dem Serviertablett hingestellt, dass man super gut kann tippen, weil wenn man das jetzt alles miteinander verbindet, dann merkt man, hey, die Mannschaft gewinnt vielleicht oder die Mannschaft verliert.
Genau, und
wir nehmen jetzt mal noch eins.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, und der Spieltag fährt schon wieder an, am Samstag mit Servet gegen IB.
Ist kein Witz.
Ist kein Witz. Genau. Hast du da...
Ich habe natürlich jetzt die Abwesenden miteinander verglichen und bin dann zum Schluss gekommen, dass es bei Servet mehr Abwesende sind, die weh machen als bei IB. Die können sie mehr verschmerzen. Darum ganz einfach gewinnt IB 2-1.
Ja, ich habe es 3-1 für IB. Ich bin zuerst ganz klar, habe ich gedacht, hey, ich glaube an Servet. IB hat mehr Abstellungen gehabt für die Nazi und haben jetzt gerade gegen Basel gewonnen. Jetzt sind sie irgendwie eh weit oben. Aber ja, wie du sagst, mit den Abwesenden bin ich da auch auf einen Sieg.
IB. Und Servet könnte ja zweit bleiben, oder?
Genau, das wollen wir ja nicht, oder? Wer dafür will ja auf den zweiten Platz aufgumpen oder noch näher in das Rennen rein einsteigen, ist natürlich der FC Basel, der am Abend, am Samstag gegen Winterthur daheim spielt. Haben ja schon schlechte Erlebnisse gehabt in ihrem Stadion gegen Winterthur, aber
Ja, der Zeki kommt mit einer total breiten Brust zurück aus der Nazi, wenn er sich dann nicht verletzt und schießt dann eine Wintertour zu euch her. Und Wintertour auswärts ist, eben, wir haben es gehört, auch noch viel Verletzte, darum es gibt es 2-0 für den FCB.
Ich habe es 2-1, bin aber auch bei Sieg Basel. Dann haben wir von der Kawabe-Abwesenheit gehört, wo bei GC fällt gegen Lugano und GC gegen Lugano ist das frühe Spiel am Sonntag.
Vielleicht müsste ich meinen Tipp noch korrigieren, aber ich glaube nicht, dass es 1-1 gibt.
Ja, ist auch so das naheliegendste Resultat, das mir ins Auge gesprungen ist. Ich habe jetzt gesagt, Kawabe-Abwesenheit. Und wer auch mit einer sehr breiten Brust kommt, ist Renato Steffen. Darum
ja, das stimmt.
Sage ich 2-1 für Lugano, Auswärtssieg.
Ja, zum Glück kann ich dich, gell? Kann ich noch anpassen.
Aber lass nicht auf mich, wenn es ums Tippen geht. Also kann ich dir nur als Tipp geben. Dann haben wir Sonntag, 4. Spiel, spielt Luzern gegen Sion.
2-0 für Luzern.
Ja, also ich glaube, in Sion unten ist jetzt in dieser Woche der Beton angemischt worden durch Betoni und ich gehe aber trotzdem auf einen Sieg für Luzern, weil es gefällt mir, was sie spielen und ein 1-0 wird das geben. Und das letzte Spiel, St. Gallen gegen FCZ.
Ja, Spektakel, glaube ich, wenn die zwei mit gegeneinander spielen.
Eigentlich ja.
Hoffe ich und darum auch ein Resultat, 2-2.
Ja, nur ein Goal daneben. Ich gehe aber auf einen Sieg St. Gallen und bin bei meinen 2-1.
Schön.
Ja.
Und jetzt ist ja noch ein paar, sind ja noch ein paar Nazi-Bilder dazwischen und wir hoffen, es verletzt sich keiner.
Ja.
Und dann kommt das genau so aus, wie ich das getippt habe.
genau.
Und falls es sonst Verletzungen geben sollte, habe ich eine Ausrede.
Genau. Aber ich meine,
ich höre es nicht. Erzählt euch nächste Woche.
Genau, wir werden es hören nächste Woche, wie es wir tippet haben, wenn ihr tippet habt. Wünscht euch viel Glück. Und eventuell hört man sich vielleicht ja sogar die Woche noch eins. Wissen wir ja gar nicht.
Ja.
Nein.
Ciao zusammen.
Tschüss.